Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Heute mit einem augenöffnenden Thema, auch wenn das nicht ganz so passt. Aber erst einmal möchte ich die heutige Expertin herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Frau Professorin Vera Demberg.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann.
Sie sind hier an der Universität des Saarlandes Professorin für Informatik und Computerlinguistik. Zwei Fachbereiche, die an sich ja schon kompliziert genug klingen, so aus der Sicht eines Laien. Also Informatik ist für mich schon kompliziert und dann noch Computerlinguistik. Vielleicht, bevor wir zur Thematik kommen, mit 3-4 Sätzen, wenn das funktioniert, wenn nicht, dann ist die Frage leider hier falsch. Was macht denn eine Informatikerin und Computerlinguistin?
Naja, vielleicht sage ich mal ganz konkret, was ich mache. Ja, der Schwerpunkt meiner Forschung ist eigentlich sehr interdisziplinär. Ja. Das heißt, eine grundlegende Fragestellung, für die ich mich interessiere, ist, wie können wir Sprache verarbeiten? Und zwar, wie machen das Menschen? Und wie können wir das mit dem Computer besonders gut machen? Ja, Informatik kommt da rein durch maschinelle Lernverfahren. Und wenn ich von Interdisziplinarität spreche, dann meine ich damit, dass meine Gruppe sowohl experimentell psycholinguistisch arbeitet, als auch an der Modellierung mit dem Computer, also an maschinellen Lernverfahren, um dem Computer Sprachverarbeitung beizubringen.
Interessant. Also die Zukunft. Da sind wir jetzt aber auch bei dem Thema, weshalb ich heute hier bin, weil Sie haben eine Studie gemacht zu Eye-Tracking und, wie mir jetzt mittlerweile klar geworden ist nach unseren Gesprächen, Leseverständnis, wenn man das vielleicht ganz grob so zusammenfassen könnte. Wie kamen Sie denn auf, oder gab es da so einen Punkt, wo Sie die Idee hatten, etwas dazu zu machen? Und was genau machen Sie in dieser Studie? Oder erstmal grob, was genau?
Ja, also ich arbeite schon länger mit dieser Methode des Eye-Trackings. Ja. Das heißt, Eye-Tracking steht für Blickbewegungsverfolgung. Da gibt's eine Kamera und beim Lesen zum Beispiel bewegen wir ja unsere Augen. Und diese Kamera kann das genau mitverfolgen. Mhm. Wie viele Millisekunden genau schauen wir auf welchen Buchstaben im Text? Ja. Und für Psycholinguisten ist das sehr interessant, weil wir daraus rückschließen können, welche Teile des Texts für einen Menschen besonders schwer zu verarbeiten sind. Ja, man weiß, Wörter, die schwierig sind, werden länger angeschaut beim Lesen als Wörter, die sehr einfach zu verarbeiten sind beispielsweise. Ja, und das können zum einen unbekannte Wörter sein, es könnte aber auch Wörter sein, die unerwartet sind in einem Kontext oder wo zum Beispiel auch die Satzstruktur sehr kompliziert ist.
Jetzt haben Sie eine Studie durchgeführt, aber mit wem denn? Vielleicht mal, um das so ein bisschen allgemeiner noch zu umreißen, bevor wir zu genauen Inhalt kommen. Mit wem macht man denn so eine Studie?
Ja, meistens, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Also oft machen wir Studien natürlich mit Studierenden, die hier sowieso schon auf dem Campus sind. Aber das ist nicht bei jeder Studie so. Ja, wir haben auch schon Studien durchgeführt, zum Beispiel mit älteren Probanden. Es kommt sehr stark auf die wissenschaftliche Fragestellung an, die wir bei der Studie haben. Bei der konkreten Studie, um die es hier heute geht, da ist das Ziel eigentlich, vielleicht erkläre ich mal gerade das Ziel des größeren Projekts, ja. Also Ziel von dem Projekt ist es, Blickbewegungen beim Lesen zu verfolgen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, ob irgendwelche Schwierigkeiten vorliegen beim Lesen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Text liest, zum Beispiel in einer Domäne, die er gar nicht kennt. Ich zum Beispiel kenne mich jetzt nicht so mit Medizin aus und wenn ich einen medizinischen Text lese, dann sind da viele Wörter drin, die ich gar nicht oder nicht besonders gut kenne zum Beispiel, ja, und dann wird mir dieser Text natürlich viel schwieriger zu lesen fallen als ein Mediziner, völlig klar, ja.
Also hoffentlich, muss man so mal sagen, also hoffentlich können Mediziner diese Texte besser lesen, ansonsten hätten wir ein Problem.
Genau, genau. Und wir möchten also jetzt von einem beliebigen Leser wissen wir natürlich nicht, was dem schwerfällt. Aber die grundlegende Idee bei unserem Projekt ist, vielleicht könnten wir über die Blickbewegung Rückschlüsse ziehen darauf, was für einen Leser besonders schwer ist. Ja? Zum Beispiel unbekannte Wörter, komplizierte Sätze. Ja, da kann es unterschiedliche Schwierigkeiten geben. Und unsere Idee war, wenn wir das erkannt haben, könnten wir vielleicht auch den Text sozusagen, während er gelesen wird, neu schreiben im unteren Teil automatisch, damit dieser Text für diesen Leser leichter zu verstehen wird. Zum Beispiel würde das bedeuten, dass dann für mich zum Beispiel in dem medizinischen Text Begriffe erklärt werden könnten.
Führt jetzt uns vielleicht ein bisschen abseits der Thematik, aber mit der Zielgruppe kommt natürlich auch mal so eine gewisse, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht an, so ein Bias, so eine gewisse Problematik. Also wenn man Studierende hat, die studierten Hintergrund haben, da ist wahrscheinlich hoffentlich Texte leichter zu lesen.
Die sind natürlich nicht repräsentativ tatsächlich für die Gesamtbevölkerung, genau. Wir sind im Moment gerade noch in früheren Vorstudien sozusagen. Das heißt, wir werden im Laufe des Projekts auch noch mal eine viel breitere Zielgruppe zu uns einladen. Aber in dem ersten Experiment, das wir jetzt durchgeführt haben, haben wir jetzt erstmal mit dieser Zielgruppe gearbeitet, weil es gibt verschiedene Schritte sozusagen, wo man erstmal das Design der Studie festlegen muss, erstmal schauen muss, ob man grundlegende Effekte findet, bevor man dann in aufwendigeren Verfahren weitermacht.
Jetzt weiß ich auch, dass wahrscheinlich Teilnehmer zu finden nicht so leicht ist. Wenn sich eine Hörerin, ein Hörer hier aus dem Podcast vielleicht mal dafür interessiert teilzunehmen, gibt es da eine Plattform für später? Wird es sowas geben? Gibt es an der Universität Plattformen, wo man sich für Experimente melden kann oder muss man durch Glück Aufrufe sehen?
Nee, tatsächlich gibt es auch Plattformen. Wo sich Interessierte melden können, da kann man da auch in aufgenommen werden und dann auch später nochmal direkt angeschrieben werden,
Also bevor wir jetzt einen ewig langen Link sagen, wir schreiben den unten in die Shownotes rein, kann man einfach draufklicken und dann sich mal umschauen, was es an der Universität so gibt. Jetzt gab es dieses diese Vorstufe, wenn ich das so richtig verstanden habe, was wurde denn da gemacht? Also wie kann man sich denn so ein Experiment vorstellen? Also sind die da hingegangen, haben Text gelesen und sind dann wieder gegangen?
Naja, im Prinzip, ja. Also aus Sicht des Teilnehmers, genau, kommt man dahin, wird dann natürlich erstmal an den Eye-Tracker gesetzt sozusagen. Der muss dann erstmal kalibriert werden, damit wir auch sicherstellen können, dass die Blickbewegungen korrekt aufgenommen werden und wir wirklich sicherstellen können, dass wir wissen, auf welche Stelle auf dem Bildschirm jemand genau schaut. Die Materialien sind, das ist natürlich auch von Experiment zu Experiment unterschiedlich, aber typischerweise sind das jetzt nicht unbedingt Romantexte, sondern häufig sind das Texte, die wir nach bestimmten Kriterien erstellt haben, damit die bestimmte Eigenschaften haben, die uns hinterher helfen, systematisch zu analysieren, was jetzt in diesen Texten passiert ist. In den Texten, in denen es jetzt um diesen Experiment ging, ist es so, dass es bekannte und unbekannte, beziehungsweise von uns generierte, nicht existierende Wörter in dem Text gibt. Und wir einfach da jetzt erstmal schauen wollten, können wir aus den Blickbewegungen beim Lesen bemerken, wenn jemand so ein unbekanntes Wort liest, und können wir sozusagen hinter einen Klassifikator drauflaufen lassen, der uns genau sagt, aha, aus den Blickbewegungen erkenne ich, dieses Wort war eins, das dem Leser nicht bekannt war.
Und Ihre Erwartung war wahrscheinlich, dass es so sein wird, dass man das erkennt.
Genau, unsere Erwartung.
Gibt es schon kleine Ergebnisse?
Ja, es gibt schon kleine Ergebnisse, genau. Unsere Erwartung war, dass die Lesezeiten auf den unbekannten Wörtern länger sind. Und tatsächlich, das finden wir auch. Ja, also normalerweise wird ein Wort ein- oder zweimal angeschaut im Lesefluss, ja. Und diese unbekannten Wörter, die werden wirklich mehrfach angeschaut. Manchmal springt der Leser nochmal zurück in den Text vorher und dann wieder auf dieses unbekannte Wort zurück. Also wir sehen da sehr viel mehr sogenannte Fixationen, sehr viel längere Fixationen auf diesen Wörtern.
Jetzt kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, man liest ja ganz oft auch quasi als Bild, also dass man ja auch Wörter lesen kann, die nicht richtig geschrieben sind, wo Buchstaben fehlen. Wenn dann aber ein Wort ist, was man nicht kennt, dann natürlich, dann braucht man da deutlich länger, weil man dann zuerst mal Buchstaben nochmal lesen muss und so weiter, ja.
Ja, und wenn man sich vielleicht auch wundert, ob das jetzt ein Wort ist, was vielleicht falsch geschrieben sein könnte oder man versucht sozusagen aus dem Zusammenhang zu erschließen, was dieses unbekannte Wort bedeuten könnte. Denn natürlich kann es uns als normalen Lesern immer wieder passieren, auch in der freien Wildbahn, wenn wir ein Buch lesen, sage ich jetzt mal, oder einen Zeitungsartikel, dass da irgendein Wort drin auftaucht, das wir nicht kennen.
Ja, definitiv. Oder ein bisschen schwieriger zu verstehen. Das, ja, kenne ich nur zu gut, leider. Jetzt sagen Sie also, wenn man länger an einem Wort hängen bleibt, daraus kann man erkennen, dass das Wort schwieriger zu verstehen ist. Das kann man aber wahrscheinlich auch an Satzstrukturen dann festmachen.
Genau, solche Effekte gibt es auch für komplizierte Satzstrukturen zum Beispiel. Ja.
Wahrscheinlich dann auch häufiger zurückspringen. Aber gut, bin mal gespannt,
ja,
was dann...
Ja? Also ein Punkt ist halt, dass man solche Sachen besonders gut natürlich über verschiedene Leser hinweg aggregiert sehen kann. Ne? Wenn man 20, 30 Leser hat und die haben alle eine Schwierigkeit an einer bestimmten Stelle, das kann man statistisch dann sehr leicht erkennen. Mhm. Ja? Was schwieriger ist, ist von einer einzelnen Person, wo man wirklich nur das einmalige Lesen des Satzes hat, dann zu erkennen, ob da eine Schwierigkeit vorlag und welche.
Jetzt springe ich schon ein bisschen voraus, aber ich stelle mir gerade vor, dass das auch das Problem für eine zukünftige Anwendung dann sein könnte, direkt von einem Leser dann darauf zu schließen. Hm. Ja, gut, mit den Problemen beschäftigen wir uns dann wahrscheinlich noch kurz im Anschluss. Gibt es denn Faktoren, die oder Hintergründe, die Menschen anders lesen lassen? Also was sind denn die quasi weichen Faktoren, die dann auch die Zielgruppe so ein bisschen beeinflusst?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Lesen total individuell ist. Ja, also so wie man Menschen an ihrem unterschiedlichen Gang erkennen kann, wenn man die in der Entfernung sieht, so kann man im Prinzip auch Menschen haben ganz idiosynkratische Lesegewohnheiten. Ja, manche Menschen springen mehr im Text, also bewegen sich im Text schneller voran und springen nochmal zurück. Natürlich gibt es auch Unterschiede in den Lesegeschwindigkeiten. Und tatsächlich ist es so, dass diese individuellen Unterschiede sogar diese Gruppenunterschiede dominieren, könnte man sagen, ja. Also es gibt da wirklich sehr viel individuelle Varianz. Man kann sogar aufgrund der Lese, der Blickbewegung Leute wiedererkennen. Ja, also wenn man von denen Lesebewegungen hat, Blickbewegungen hat und die dann nochmal einen anderen Text lesen, würde man sagen, ach, das ist der, muss wahrscheinlich dieser Leser wieder sein. Ja. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich auch einen Teil dieses Signals oder dieser Blickbewegungsverhaltens der verschiedenen Lesern gemein ist und in denen wir dann sozusagen Schwierigkeiten wiedererkennen können.
Mhm. Den Test haben, oder die Studie haben Sie die bisher nur mit Muttersprachlerinnen durchgeführt? Oder gibt's auch quasi das Ganze auf Englisch oder nur auf Englisch?
Ja, also an meinem Lehrstuhl machen wir typischerweise Experimente mit Muttersprachlern, weil wir uns sozusagen Spracherwerb ist nicht Teil meiner Forschungsarbeit. Aber tatsächlich haben wir diese Studie zweimal durchgeführt. Einmal auf Englisch mit englischen Muttersprachlern und einmal auf Deutsch mit deutschen Muttersprachlern.
Ja. Ich meine, jetzt stelle ich mir auch die Frage, wie ist das denn für mich selber, wenn ich einen englischsprachigen Text lese? Da ist ja dann dieses Unbekannte noch ein bisschen öfters, weil man da dann, ja,
Genau, also es gibt ganz interessante Anwendungen in dem Bereich, natürlich auch, wenn man an Sprachlernen, Spracherwerb denkt, ne, dass man sagt, okay, für einen Leser, der viele Wörter noch nicht kennt, wollen wir den Text vereinfachen, wirklich auf ein ganz kleines Vokabular das nochmal umschreiben zum Beispiel.
Was hat sich jetzt aus den Ergebnissen, die Sie jetzt haben, aus dieser Vorstudie denn für die Zukunft ergeben? Wie planen Sie denn jetzt die Zukunft? Größer, mehr, anders?
Ja, wir möchten zum einen noch eine Follow-up-Studie machen, indem wir die Kontexte noch ein bisschen besser kontrollieren. Also wenn man ein unbekanntes Wort sieht, ja, dann kann man natürlich verschiedene Hypothesen darüber haben, was das ist, ja. Ob das sozusagen ein Fachwort ist, ob das ein Rechtschreibfehler ist, ja. Und in den Materialien, die wir bislang hatten, hatten wir das nicht sehr systematisch manipuliert. Ne? Das wäre jetzt noch ein weiterer Schritt, zum Beispiel, dass man Texte verwendet, wo klar ist, in dieser Art von Text könnten Fachwörter auftauchen, zum Beispiel.
Wer hatte denn den Spaß, sich die auszudenken? Also es muss doch viel Arbeit gewesen sein. Da kann er nicht einfach irgendwelche Buchstaben aneinander gereiht stehen. So, das funktioniert ja nicht.
Nee, das funktioniert nicht. Glücklicherweise gibt es Wortgeneratorenmodelle.
Oh, langweilig. Ja? Ich dachte, da sitzt jetzt die ganze Zeit eine ihrer Mitarbeiterinnen.
Ja, nein. Natürlich haben wir Mitarbeiter, auch studentische Hilfskräfte oder Studierende, die in ihrer Abschlussarbeit arbeiten, die uns mithelfen, solche Materialien zu erstellen. Bei den unbekannten Wörtern ist es tatsächlich so, dass wir die mithilfe von einem Wortgenerator generiert haben, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften der Sprache gut repräsentieren. Also es klappt, ist natürlich nicht besonders gut, wenn man jetzt da irgendwie so ein Wort reinsetzen würde, was nur aus X, Y oder nur aus Konsonanten oder so besteht, ne? Sondern die Wörter sind schon so aufgebaut, dass sie plausiblerweise ein Wort des Deutschen oder ein Wort des Englischen sein könnten. Auch sind die sozusagen in ihren Eigenschaften gematcht, sozusagen, wie das Wort grob aufgebaut ist, mit den Kontrollwörtern, den echten Wörtern in den Vergleichssätzen.
Also um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, es gibt diese Studie, in der sie untersucht haben, wie Menschen Texte lesen, ob sie bei nicht bekannten Wörtern hängen bleiben, wie man das erkennt. Jetzt mal übertragen, sie sagten schon, möglicherweise Text neu schreiben. Also sie haben die Ergebnisse, aber wie möchten sie die jetzt anwenden?
Genau, wenn wir feststellen, durch unsere Blickbewegungsmessung, dass Schwierigkeiten vorliegen, dann möchten wir den unteren Teil des Textes, der noch nicht gelesen wurde bislang, unter Umständen dementsprechend neu schreiben. Ja, und das machen wir natürlich nicht persönlich selbst, sondern dafür möchten wir ein automatisches Sprachgenerierungsprogramm verwenden. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, die jetzt wahrscheinlich auch vielen Hörern bekannt ist, ist, man kann natürlich ChatGPT zum Beispiel beauftragen, einen Text neu zu schreiben. Ja.
Schreib mir einen Text für einen Elfjährigen. So.
Ja, sowas in der Richtung, genau. Das klappt, also ich meine, wir haben gerade auch eine Studie durchgeführt, wie gut das klappt. Ja, also wie ChatGPT im Vergleich zu Menschen es schafft, Texte für bestimmte Zielgruppen anzupassen. Und da ist durchaus noch eine gewisse Diskrepanz vorhanden. Ja, aber wir arbeiten an Methoden, die ähnliche Sprachmodelle verwenden und die wir dann auf verschiedene Arten und Weisen anweisen möchten, den Text neu zu schreiben. Ne? Zum Beispiel könnte es sein, dass wir einen Leser haben, der zwar alle Fachworte kennt, aber der vielleicht Schwierigkeiten mit sehr komplexen Sätzen hat. Ja, für den würden wir natürlich gern die Fachworte behalten, aber die Sätze einfacher konstruieren. Hingegen ein Leser, der gut klarkommt mit komplexen Satzstrukturen, aber von der Domäne nichts weiß, dem möchten wir natürlich den Text ganz anders umschreiben, ne? Weil wir bei dem sozusagen die unbekannten Wörter erklären möchten.
Aber dann muss man natürlich erkennen, was ist das Problem? Und dann,
genau. Also und da in dem Sinn war jetzt unsere Studie hier ein erster Schritt in Bezug auf einen Unterschied, nämlich Fachwissen des Lesers. Aber es gibt Studien, die auch Hinweise darauf geben, dass man aus Blickbewegungsmessungen noch mehr rauskriegen kann. Also dass man zum Beispiel rauskriegen kann, ist das jemand, der typischerweise viel liest oder jemand, der typischerweise wenig liest? Ja, oder ist das jemand, der insgesamt ein großes Vokabular zum Beispiel hat? Ist das jemand, der großes Working Memory, also Arbeitsgedächtnis hat? Ja, und dementsprechend könnten wir auch nach diesen Kriterien dann einen Text anpassen.
Ja, ich aus meinem gerade sehr akuten Beispiel, ich habe mit meinen Studierenden einen Text lesen lassen über Südrussland, Frühneuzeit oder ja, fast nur Mittelalter. Da sind Namen drin vorgekommen, von denen haben die Leute noch nie gehört und auch sehr für uns fremde Namen, Bezeichnungen und so weiter. Und das fanden die Studierenden total schwer, das zu lesen. Nicht, weil es eine komplexe Satzstruktur war, sondern weil sie ganz viele fremde Wörter drin hatten. Da wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit, mit Anmerkungen zu arbeiten. Also genau. Dann würde theoretisch irgendwas aufpoppen und dann steht dann, ja, die und die Person da und da gelebt. Ja, das würde für viele Menschen sehr viel erleichtern.
Ja, man sieht das, also ich meine, Menschen machen das ja heutzutage auch schon, wenn man zum Beispiel Nachrichten sich anschaut. Ne? Dann in Deutschland würde eine Nachricht heißen, Kanzler Scholz zum Beispiel. Aber wenn das jetzt für ein anderes Land geschrieben wäre, dann würde zum Beispiel der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Scholz und so weiter, würde ein viel größerer Ausdruck verwendet. Ne? Und so für, ist es schon so, dass Menschen das ja auch für verschiedene Zielgruppen machen, dass sie stärker beschreibende oder erklärende Ausdrücke verwenden. Und ähnlich könnte ein Textgenerierungsprogramm das auch tun.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir in Zukunft hier noch hören werden. Vielleicht irgendwann, ich habe mir schon vorgestellt, wir hatten ja schon vor in Gesprächen, gerade aktuell kommen diese neuen Apple-Taucherbrillen, könnte man sagen, raus, dass man irgendwann durch die Welt läuft und dann über Brillen an Texten dann automatisch Anmerkungen sieht oder dass für jeden Text umgeschrieben werden durch diese Brillen. Also irgendwie sehr futuristisch, aber es ist momentan krass, so aus meiner Perspektive, was passiert, dementsprechend vielleicht gar nicht so unrealistisch. Aber gut, das werden wir sehen. Aber erst einmal bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für diesen interessanten Einblick. Vielen Dank.
Ihnen auch vielen Dank.
Thank you.